The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 19. Februar. Politischer Aschermittwoch. Festspiele bayerischer Hau-drauf-Rhetorik. Die CSU selbst nennt das jährliche Treffen zum Ausklang der Faschingszeit in der Dreiländerhalle in Passau den größten Stammtisch der Welt. Ministerpräsident Markus Söder gab gestern folgende Tagesparole aus.
Bei uns, da gibt es Fischsemmel und Bier, aber keine politische Korrektness. Hier ist eine linksgrüne Verbotszone, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Und Söder trat erstmal ziemlich breitbeinig auf.
Hier sitzen die Starken, nicht die politischen Hungerleider. Hier ist das Zentrum konservativer Politik. Hier ist das Wohnzimmer von Franz Josef Strauß.
Und im Wohnzimmer von Franz Josef Strauß sollten dann in der nächsten Stunde die Wände wackeln. Söder hat sich und die Halle langsam auf Betriebstemperatur gebracht.
Und an alle sozialistischen Klugscheißer kann ich nur sagen, schleicht euch aus Bayern, liebe Freunde.
Lieblingsgegner? Natürlich mal wieder die Grünen. Söder hat genussvoll das gemeinsame Abstimmungsverfahren der Grünen Europaparlamentarier mit der AfD zum Mercosur-Abkommen aufgegriffen.
Liebe Frau Drüge, ich stelle Ihnen die Frage, was war denn da los? Ihr redet doch immer von der Brandmauer. Und wenn ein CSUler am Gang im Landtag nur ein AfDler sieht, gibt es schon Sorgen über was da passieren könnte. Aber ihr legt euch mit denen ins Bett, schämt euch. Ihr habt kein Recht, anderen ständig Belehrungen zu geben. Ja? Kümmert euch um euren eigenen Dreck.
Aber nicht nur gegen Grün wurde ausgeteilt, sondern auch gegen Rot.
Besonders die rote Heidi. Die sozialistische TikTok-Tante, die Rosa Luxemburg für Arme, liebe Freundinnen und Freunde. Jetzt habe ich gesehen, dass er ein Audi fährt. Ich meine, ich verstehe das. Aber mal zur Glaubwürdigkeit. Die soll sich lieber in einen Trabi oder in einen Lada setzen und nicht bayerische Produkte da missbrauchen, liebe Freundinnen und Freunde. Ja?
Aber Söder hat auch eine weiche Seite und ist eigentlich ein ganz zarter, zumindest laut Markus Söder.
Anders als früher sind wir total konstruktiv zur CDU. Mit Friedrich Merz verstehe ich mich hervorragend. Ich bin sowieso wahrscheinlich der brävste CSU-Vorsitzende aller Zeiten. Ein zugegebenermaßen großes, aber im Verhältnis dann doch Schmusekätzchen, liebe Freunde.
Schmusekätzchen Markus Söder, da hat auch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil aufgehorcht, der wiederum seinen politischen Aschermittwoch in Vilshofen absolviert hat, also nur einige Kilometer entfernt.
Ich habe ja auch so ein bisschen verfolgt, was er da gerade in Passau so sagt. Er hat sich gerade als Schmusekätzchen bezeichnet in Passau. Ich muss sagen, ich bin jetzt netter zu dem, weil wir gemeinsam in einer Koalition sind und im Koalitionsausschuss und mir fällt zu Markus Söder echt verdammt viel ein. Aber Schmusekätzchen wäre das Letzte, was mir an dieser Stelle einfallen würde.
Klingbeil selber hielt sich ansonsten mit Attacken auf Söder zurück. Dem SPD-Chef fehlt das Stammtischgehen. Immerhin hatte er eine kleine Spitze gegen eine andere CSU-Politikerin in petto. Er hat auf unsere Ministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt gezielt.
Dorobert hat angekündigt jetzt als Ministerin, dass sie gern auf den Mond fliegen will. Ich muss den Satz gar nicht zu Ende sprechen. Ich habe ihr eine Liste gegeben mit vielen Leuten, wo ich gesagt habe, nimmst du die bitte mit.
Und die Grünen? Die hatten zum politischen Aschermittwoch nach Landshut eingeladen, auch in Bayern. Fraktionschefin Katharina Dröge gab dem Söder auch noch einen mit.
Und Markus Söder, der ist ja in der Politik quasi das Gegenteil vom FC Bayern München. Der FC Bayern München, der wird ständig deutscher Meister und Markus Söder wird das nie.
Und Katharina Dröge hat in dem Zusammenhang offenbart, dass sie Fan von Schalke 04 ist.
Schalke 04 ist immerhin mal Meister der Herzen geworden. Und Markus Söder wird maximal Meister im Nerven in diesem Land.
Fußballbilder kann Markus Söder übrigens auch.
Im Fußball gewinnt der, der mehr läuft. Und der altmodische Satz ist aktueller denn je. Ohne Fleiß kein Preis und drum muss Leistung wieder belohnt werden in Deutschland. Leistung, Leistung, Leistung.
Das war also der politische Aschermittwoch 2026. Viel Polemik, viel Pathos, ein paar Tiefschläge und auch ein paar Treffer. Der politische Aschermittwoch ist kein Ort für Fußnoten und Feinabstimmungen, sondern für Zuspitzung. Für Emotionen statt Haushaltsplan. Große Schauspielerei ist es auch und vielleicht gerade deswegen mal besonders ehrlich. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview spricht The Pioneer Wirtschaftschef Christian Schlesiger mit Thorsten Gröger, IG Metall Bezirksleiter von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Seine Meinung zum VW-Sparkurs, die hören wir gleich.
Eine Zukunft gestaltet man nur, indem man die Beschäftigten auch mitnimmt.
Börsenreporterin Anne Schwedt lüftet das letzte Geheimnis des Warren Buffett. Wir suchen die Hintermänner des Hackerangriffs auf die Deutsche Bahn und wir lernen eine Frau kennen, die durch einen Geistesblitz weltweit für klare Sicht gesorgt hat. Volkswagen steht unter massivem Druck. Jetzt soll weiter der Rotstift tanzen. Bis Ende 2028 sollen die Kosten um rund 20% sinken. Das berichtet das Manager-Magazin. Billige E-Autos aus China, Trumps Zölle und. Sie machen dem Autohersteller zu schaffen. Schon Ende 2024 standen massive Einschnitte im Raum. Nach einem monatelangen Tarifkonflikt haben IG Metall und Betriebsrat durchgesetzt, dass alle Werke erhalten bleiben, die Beschäftigungssicherung bis 2030 verlängert wird und der Abbau von bis zu 35.000 Stellen sozialverträglich erfolgen soll. Und nun könnte also der nächste große Sparkurs folgen. Die Verunsicherung in der Belegschaft ist natürlich entsprechend groß. Thorsten Gröger ist Bezirksleiter der IG Metall für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Als solcher vertritt er rund 260.000 Mitglieder und ist der zentrale Verhandlungsführer für die Haustarifverträge bei Volkswagen. Damit sitzt er genau an der Schnittstelle zwischen Management, Betriebsräten und Belegschaft in Wolfsburg und den anderen VW-Standorten der Region. Mein Kollege und The Pioneer Wirtschaftschef Christian Schlesiger hat ihn angerufen, um seine Sicht auf diesen Sparkurs zu hören. Also hören wir mal rein, was dieser Mann heute Morgen zu sagen hat. Los geht's.
Guten Morgen, Herr Gröger.
Guten Morgen, Herr Schlesiger.
Herr Gröger, Sie leiten die IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Volkswagen ist das größte gewerkschaftlich organisierte Unternehmen in Ihrer Region. Ist Volkswagen eigentlich noch ein guter Arbeitgeber?
Ja, das würde ich nach wie vor sagen. Gleichwohl hat natürlich Volkswagen mit dem Tabubruch, der Ende 2024 begangen worden ist, nämlich die 30 Jahre geltende Beschäftigungssicherung aufzukündigen und anzukündigen, man wolle mehrere große Werke schließen und massenhaft Kolleginnen und Kollegen entlassen. Dieser Tabubruch hat natürlich ganz, ganz viel an Vertrauen verspielt gehabt damals.
Ja, die Unruhe ist groß. Es gibt Probleme bei Porsche, bei Audi, in China. Der Gewinn ist eingebrochen. Bei der Marke VW läuft bereits ein Sparprogramm, auch wenn betriebsbedingte Kündigungen noch ausgeschlossen sind. Aber wie groß sind die Sorgen, die man sich um Volkswagen machen muss?
Naja, insgesamt, das steht außer Frage, ist die Branche natürlich nach wie vor in einer schwierigen Situation. Also ich sag mal, in einem Marktumfeld, wo wir jetzt das dritte Jahr hintereinander eine, ich sage das immer so, vor sich hin dümpelnde Konjunktur haben, wo gleichzeitig die Investitionen gestemmt werden müssen, um die Automobilindustrie zukunftsfähig aufzustellen. Zukunftsfähig aufstellen heißt, dass insbesondere in die Umstellung auf Elektromobilität, aber auch autonomes Fahren investiert werden muss.
Aber ist das nur ein Konjunkturthema? Weil eigentlich gibt es gute Beispiele, wo es gut funktioniert. BYD, Tesla war bislang auch sehr erfolgreich mit der Elektromobilität. Inwieweit ist nicht da auch das Management schuld?
Ja gut, ich würde jetzt erstmal den Blick auf das europäische Umfeld werfen und da sehen wir schon, dass sich natürlich durch ein paar Einflüsse, das China-Geschäft haben Sie gerade selber angesprochen, was den deutschen europäischen Herstellern natürlich jetzt eher Schwierigkeiten macht, als es sie unterstützt. Und ich sag mal, der Zollwahnsinn, mit dem Trump unberechenbar unterwegs ist, der tut das Seinige dazu. Aber Sie haben recht. Natürlich ist es auch eine Frage der Unternehmensstrategien, die, wenn wir, sag mal, wenn ein paar Jahre vorher die Weichen konsequent konsequenter und besser gestellt worden wären, natürlich die Situation sicher ein Stück weit einfacher wäre. Sie wäre aber trotzdem, das wären trotzdem nicht alle Probleme aus der Welt.
Eine Antwort des Managements ist ja jetzt ein weiteres Sparprogramm. Angeblich, es läuft ja bereits eins und jetzt soll es noch ein weiteres geben. Angeblich sollen 20% der Kosten eingespart werden. Das wären 60 Milliarden Euro bis 2028. Das ist ein dicker Brocken. Haben Sie dafür eigentlich Verständnis oder gehen Sie schon in den Widerstand?
Naja, also ich hatte ja eingangs gesagt, dass durch den Tabubruch 2024 das Unternehmen viel an Vertrauen verspielt hat. Und jetzt wäre es aus meiner Sicht erstmal angebracht, dieses verloren gegangene Vertrauen wieder zurückzugewinnen, weil eine Zukunft gestaltet man nur, indem man die Beschäftigten auch mitnimmt. Das heißt, man muss jetzt eigentlich konsequent das, was Ende 2024 aus einer der härtesten Auseinandersetzungen in der Unternehmensgeschichte hervorgegangen ist, nämlich eine Fortsetzung der Beschäftigungssicherung bis 2030, die nicht nur Ergebnis dieser ganz harten Auseinandersetzung war, sondern für die Beschäftigten ja teils auch schmerzhafte Beiträge einbringen, da jetzt sich klar zu bekennen, die Investitionen in die richtigen Themen stecken, in Modelle, da ist, finde ich, schon eine ganze Menge jetzt passiert, das sieht man ja. Darum sollte man sich kümmern und sollte quasi eine Zukunftsperspektive glaubhaft darstellen, an der sich die Beschäftigten auch orientieren können. Und ich sage das jetzt mal so despektierlich, nicht jeden Monat eine neue Sau durchs Dorf treiben.
Okay, es gab eine Kuriosität der letzten Wochen, nämlich der Vorstand hat plötzlich einen schönen Cash-Betrag gefunden, 6 Milliarden Euro. Beobachter waren durchaus verwundert, dass plötzlich diese Cash-Position aktiviert werden konnte. Die Summe ist übrigens genauso hoch, damit dann die Führungsmannschaft auch Boni ausgezahlt bekommt. Haben Sie eigentlich schon eine Erklärung gehört, mit der Sie zufrieden sind?
Also das, was man öffentlich hört, ist ja relativ dünn, was da an Informationen rüberkommt. Insofern kann das nicht zufriedenstellend sein. So, und wenn meine Annahme, die wir immer deutlich zu spüren kriegen, auch in den Gesprächen mit den Beschäftigten, richtig ist, dass durch den Tabubruch Beschäftigungssicherung aufzukündigen, Vertrauen nahezu komplett verspielt worden ist und es richtig ist, dass die Unternehmensleitung in der Pflicht ist, Vertrauen wieder aufzubauen, dann ist die Art und Weise, wie man da jetzt mit umgegangen ist, mindestens kommunikativ, also anzukündigen, na, da wird nicht viel bei rumkommen und plötzlich ist dann doch eine große Summe im Raum und dann sieht das auch noch so aus, als ob das dann auch noch einen Einfluss auf das Thema Boni für die Vorstände hat. Das ist im Übrigen genau das Gegenteil von Aufbau von Vertrauen. Das schürt Misstrauen an der Stelle. Und da sage ich ganz deutlich, da erwarte ich von den höchst bezahlten Managern dieser Republik eine andere Umgehensweise damit. Da müssen Sie nochmal deutlich nachlegen, was Ihre Aufgabe und Ihren Job angeht.
Ich möchte gerne nochmal auf die Produktionskosten zu sprechen kommen. Volkswagen oder die Volkswagen-Werke in Niedersachsen, überhaupt in ganz Deutschland, auch Audi-Tochter oder Porsche, die konkurrieren ja mit den Werken im Ausland. Wie groß ist eigentlich der Produktionskostennachteil, den Deutschland hat?
Ich will mal sagen, unter diesen Rahmenbedingungen, die Sie gerade skizzieren, ist Deutschland und ganz vorne voran die deutsche Automobilindustrie lange Export-Weltmeister gewesen. Das ist noch gar nicht so lange her.
Gewesen, Vergangenheit.
Gar nicht so lange her. Und das war nicht deswegen, weil man versucht hat, den Wettbewerb über die niedrigsten Lohnkosten mit China oder anderen Regionen dieser Welt aufzunehmen, sondern das ist deswegen gelungen, weil man den Wettbewerb mit Innovation, mit Qualität und technischen Innovationen gewonnen hat. Und da müssen wir wieder hinkommen.
Im März starten die Betriebsratswahlen bei Volkswagen bundesweit. Auf der Kandidatenliste stehen inzwischen auch Mitarbeiter, die sich zur rechten Gewerkschaft Zentrum oder zur AfD bekennen. Verliert die IG Metall eigentlich sukzessive ganz langsam den Hoheitsanspruch über die Interessensvertretung der Arbeiter in den Industrieunternehmen?
Naja, erstmal will ich sagen, es ist, sag mal, ein vom Grundsatz her ein ganz normaler demokratischer Prozess. Was das Thema der Kräfte, die Sie gerade angesprochen haben, angeht, will ich nur mal sagen, wir haben als IG Metall roundabout deutschlandweit 50.000 Betriebsratsmandate, wenn wir alle unsere Unternehmen von ganz klein bis ganz groß nehmen. Von diesen 50.000 sind wahrscheinlich keine 2-3 Hände voll.
Gut, das bezieht sich ja noch auf die Betriebsratswahlen aus dem Jahr 2024. Jetzt folgen neue Wahlen, ja nicht nur bei Volkswagen, sondern bei allen Industrieunternehmen in Deutschland. Das jede Graswurzelbewegung fängt ja klein an. Befürchten Sie da, dass es eben mehr werden?
Naja, dazu muss man es erstmal hinbekommen, überhaupt anzutreten. Also wenn Sie das beobachten, sieht man, das, was da an großen Ankündigungen war, sich in der Praxis relativ wenig wiederfindet. Zumindest wenn ich jetzt mal unseren Bereich hier anschaue. Aber ich will nochmal klar sagen, das Angebot, was wir als IG Metall mit den ganz vielen Mitgliedern haben, ist ein ganz anderes. Weil wir als IG Metall sind die Kraft, die in der Lage ist, mit Tarifverträgen Arbeitsbedingungen zu gestalten, ne, Teilhabe an dem wirtschaftlichen Fortschritt zu gestalten. Diese Gestaltungsoptionen haben diese Kräfte, die Sie da ansprechen, überhaupt nicht. Die können zwar Forderungen stellen, haben aber überhaupt nicht die Gestaltungsebene, die umzusetzen. Das sind wir. Und die enge Verzahnung, die unsere 50.000 Betriebsratskolleginnen und Kollegen haben, das kann letztendlich nur die IG Metall bieten. Und deswegen bin ich da sehr, sehr zuversichtlich. Bei aller Kritik, die berechtigt natürlich auch an einzelnen Punkten oder einzelnen Entscheidungen, Abschlüssen, die wir machen, berechtigt da ist, bin ich mir sehr sicher, dass die Beschäftigten das auch erkennen werden.
Mein Eindruck ist allerdings auch, dass viele Arbeiter mit Themen wie Einwanderung, Klimaschutz, Energiewende, Frauenquote, also Ziele, zu denen sich ja die IG Metall bekennt, nicht so viel anfangen kann. Wie politisch darf eine Gewerkschaft in diesen Zeiten eigentlich noch sein?
Naja, wir sind als Gewerkschaft parteipolitisch unabhängig. Wenn wir auf das demokratische Spektrum gucken, wir sind aber nicht unpolitisch. Also wenn wir die Auseinandersetzung nur mit den Unternehmen führen würden und uns nicht mit der Politik darüber auseinandersetzen würden, wie die Rahmenbedingungen gestaltet sind, naja, dann können wir nicht wirksam die Interessen der Beschäftigten vertreten. Das können übrigens im Wesentlichen auch nur wir mit unserer Größe und unserer Stärke. Aber am Beispiel Automobilindustrie, also wenn wir wollen, dass die Beschäftigung beispielsweise beim Thema Elektromobilität nach vorne geht, dann geht es auch um die Rahmenbedingungen. Ladeinfrastruktur, Ladestrompreise beispielsweise, Förderung, was jetzt auf den Weg gebracht worden ist. Das geht nur mit der IG Metall nach vorne. Das geht nur, wenn man sich auch mit der Politik auseinandersetzt. Und insofern müssen wir politisch sein. Wir können gar nicht unpolitisch sein.
Wir haben jetzt viel über Volkswagen gesprochen. Was fährt denn eigentlich der Bezirksleiter der IG Metall für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt für ein Auto?
Ein ID7 von Volkswagen.
Und, das ist Ihr Privatwagen?
Das ist mein Dienstwagen, genau. Und privat fahre ich ebenfalls ein Fahrzeug aus der Volkswagen-Palette.
Sehr schön. Herr Gröger, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Bahnkunden haben es schwer. Verspätungen durch Signalstörungen, Tiere auf der Fahrbahn oder Winter, Sommer, Frühling, Herbst. Es gibt viele Gründe, warum es bei der Deutschen Bahn oft knirscht im Getriebe. Am Dienstag und Mittwoch wurde es dann richtig chaotisch. Wer ein Bahnticket online buchen oder eine Zugverbindung suchen wollte, der hat auf leere Bildschirme geblickt. Die Webseite und der DB Navigator App haben schlapp gemacht. Gestern wurde öffentlich, es gab eine sogenannte DDoS-Attacke gegen die IT-Systeme der Bahn, also einen Hackerangriff. DDoS steht für Distributed Denial of Service. Das bedeutet, ein Netz von vielen infizierten Systemen greift in einer koordinierten Aktion massenhaft auf eine Webseite zu und bringt sie so zum Absturz. Wie sicher ist also unsere Infrastruktur in Deutschland vor Angriffen, nicht nur bei der Bahn? Meine Kollegin Nina Hecklau aus dem Pioneer Audio Team hat kurz bei Holger Behrens nachgefragt. Er leitet den Bundesverband für den Schutz kritischer Infrastrukturen.
Guten Morgen, Herr Behrens.
Guten Morgen, Frau Hecklau.
Und zwar ist es ja so gewesen, dass es einen Cyberangriff bei der Deutschen Bahn gab. Der DB-Navigator war betroffen, die Website, man konnte nichts mehr buchen. Die Menschen saßen vor blanken Bildschirmen, da ging gar nichts mehr zeitweise. Ja, diesmal hat es nur die Buchung getroffen. Das ist zwar etwas nervig, aber noch nicht so gefährlich. Wie sicher ist denn die Deutsche Bahn insgesamt?
Wie sicher sind die kritischen Infrastrukturen? So sicher, wie es irgendwie geht, sagen wir es mal so. Die Deutsche Bahn ist ja schon seit Jahren kritische Infrastruktur, musste immer nachweisen, dass sie resilient ist im Bereich IT, Cybersicherheit. Jede kritische Infrastruktur, und ich kenne sehr viele, sind so gut aufgestellt, wie es nur irgendwie geht. Wir können nur grundsätzlich nicht viel verhindern. Eine 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Auf der anderen Seite aber, jetzt habe ich so ein kleines bisschen Bauchschmerzen, was die Sicherheit anbelangt, ist ein System, da hatten Sie ja schon richtig gesagt, was jetzt nicht so ganz kritisch ist. Ja, klar, es ist eine unangenehme Situation, heißt für mich erstmal, dass die Angreifer, das war eine DDoS-Attacke hier, dass die Angreifer gesucht haben, wo kann ich was tun. Und Gott sei Dank, das musste ich jetzt einfach mal auch so sagen, gibt es wohl gehärtete Systeme, wo die nicht so ganz reingekommen sind. Ne? Und dann war eben halt das Tor jetzt in dieser App und in diesem Buchungsportal in Anführungszeichen offen. Ne? Also ein Angreifer nimmt ja immer den leichtesten Weg. Da war eine Lücke.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, es war ein DDoS-Angriff, ein digitaler Angriff. Und Medienberichten zufolge waren das russische Hacker. Was würde denn aus Ihrer Sicht dafür sprechen, dass es tatsächlich russische Hacker waren?
Ob das jetzt die Russen waren, spricht aus meiner Sicht jetzt erstmal dafür, dass es hier gar nicht so sehr darum geht, einen Schaden bei der Deutschen Bahn mit Menschenleben oder was auch immer zu verursachen, sondern hier tatsächlich uns zu desinformieren, unser Vertrauen in den Bestand der Bundesrepublik, der Betreiber der kritischen Infrastrukturen anzugreifen. Und es war einfach das Aussetzen dieser Plattform, guck mal, was wir können, und hat natürlich Auswirkungen, gerade auch im Bereich Medien, ja, dass wieder Bashing auf einer der Institutionen von Deutschland.
Sehen Sie denn die Russen momentan als größte Gefahr für die Infrastruktur in Deutschland oder welche Gruppierungen würden Sie sagen, ist am gefährlichsten?
Wir müssen erstmal aus meiner Sicht bei den Angreifern auch noch unterscheiden. Auf der einen Seite haben wir tatsächlich organisierte Kriminalität. Die wollen ja Geld. Dann haben wir natürlich die staatlichen Angriffe und da sehe ich schon Russland tatsächlich als wesentlichen Angreifer, ja, weil strategisch gesehen die uns unterwandern wollen, sie wollen uns verunsichern, ja. Also hier geht's um die Verunsicherung der Bevölkerung und Desinformation. Denken Sie an die ganzen Trolle, die alle russisch gesteuert sind. Denken Sie an irgendwelche Querdenker, die russisch gesteuert sind und so weiter und so fort. Also das heißt, ja, Russland ist für mich derjenige, welcher uns hier in jeglicher Form versucht anzugreifen.
Ich danke Ihnen für Ihre klaren Worte. Herr Behrens, vielen Dank für das Gespräch.
Tschüss.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen viele Anleger auf die Protokolle der letzten Notenbanksitzung in den USA. Die wurden gestern veröffentlicht und Anne Schwedt, unsere Börsenreporterin in New York, hat reingeschaut, denn sie sind immer ein wichtiger Indikator für die US-Zinspolitik. Guten Morgen, Anne.
Hallo Chelsea. Ja, die Protokolle zeigen sehr deutlich, die Fed tritt beim Thema Zinssenkungen erstmal auf die Bremse und intern wird heftig gestritten, wie es weitergehen soll. Ein Lager sagt, wenn die Inflation im Laufe des Jahres weiter runterkommt, könnten später noch ein, zwei Schritte nach unten drin sein. Andere wollen die Zinsen länger oben lassen und erst bei klarer Entspannung nachgeben. Einige haben sogar darüber gesprochen, im Extremfall wieder zu erhöhen, falls die Teuerung hartnäckig über 2% bleibt. Nach 3 Zinssenkungen im Herbst liegt der Leitzins ja jetzt bei rund 3,5 bis 3,75%. Und die Botschaft aus den letzten Protokollen ist, der nächste Schritt ist völlig offen, die Daten entscheiden und nicht ein fester Fahrplan. Entsprechend rechnen die Finanzmärkte inzwischen eher mit der nächsten möglichen Senkung erst im Sommer als wie bisher schon im Frühjahr, Chelsea.
Und dann, Anne, lass uns noch kurz wissen, was hat die Investorenlegende Warren Buffett kurz vor seinem Abgang als CEO von Berkshire Hathaway, der Firma, noch ins Portfolio gepackt?
Ja, kurz vor seinem Abschied hat CEO Warren Buffett das Portfolio nochmal feinjustiert. Er hat die riesige Apple-Position um gut 4% zurückgefahren auf immer noch knapp 62 Milliarden Dollar und damit etwas Risiko bei seinem immer noch mit Abstand größten Einzelwert rausgenommen. Neu dazugekommen ist eine für Berkshire Hathaway-Verhältnisse sehr kleine Beteiligung, aber an der New York Times von gut 350 Millionen Dollar, rund 5 Millionen Aktien waren das, die jetzt im Depot auf Platz 30 steht. Aber symbolisch zeigt das, Buffett setzt zum Ende seiner Amtszeit wieder ein Zeichen für ein profitables Medienmarken-Asset.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
eine Frau in Vergessenheit geraten zu lassen, die eine wichtige Erfindung gemacht hat, auch wenn sie damit nicht reich geworden ist. Die Amerikanerin Elizabeth Anderson wurde heute vor 160 Jahren in Alabama geboren. Sie war erst Bauunternehmerin, sie zog nach Kalifornien, wo sie Rinder gezüchtet hat und Winzerin wurde. Aber das war ihr nicht genug. Ganz beiläufig hat Mary Anderson mal eben die erste wirklich funktionsfähige Scheibenwaschanlage der Welt erfunden. Und das kam so. Im Winter 1902 war Mary Anderson in New York unterwegs, als ein heftiger Eisregen die Stadt lahmgelegt hat. Mary hat in der Straßenbahn gesessen und gesehen, wie der Fahrer wegen des Eisregens mit offener Windschutzscheibe fahren musste. Er hätte sonst nichts mehr sehen können. Unangenehm für alle, aber Mary hatte einen Geistesblitz. Zurück in Alabama skizzierte sie eine simple Lösung, einen Hebel, der einen schwingenden Arm bewegt und so Regen und Schnee von der Scheibe wäscht. Sie hat ihre Idee von einem Unternehmen in ihrer Nähe bauen lassen und dann 1903 ein Patent mit 17 Jahren Laufzeit angemeldet. Mary Anderson war eine echte Pionierin. Die Welt war allerdings noch nicht ganz bereit für ihre Idee, denn es gab noch nicht viele Einsatzmöglichkeiten. Sie hat nur niedrige Tantiemen für ihre Erfindung bekommen. Ihr Patent lief aus, genau zum Aufstieg des Autos, in denen ab 1920 serienmäßig Scheibenwischer eingebaut wurden. Pech für Mary, aber dank ihr müssen wir heute bei Regen weder den Kopf aus dem Fenster halten, noch mit dem Ärmel über die Scheibe wischen. Und wenn man so will, hat sie uns allen etwas ganz Entscheidendes ermöglicht, dass wir auch bei Sturm und Regen klar sehen. I can see clearly now, the rain is gone. Ich wünsche Ihnen jetzt einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören wir uns hier wieder. Same time, same place.